25. Dezember 800. Vor dem Altar des Petersdoms in Rom kniet der fränkische König Karl, im Gebet versunken. Er war vor einigen Tagen nach Rom gekommen, um Papst Leo III. Zu helfen, die chaotischen Verhältnisse in der Stadt wieder zu ordnen. Nachdem dies geschehen war und der Papst die aufgebrachten Bürger durch einen Reinigungseid hatte beruhigen können, wollen König Karl und Papst Leo III. Nun gemeinsam die Weihnachtsmesse besuchen. Aber anstelle eines normalen Gottesdienstes spielt sich an diesem Abend in den Mauern der Basilika des Apostel Petrus ein Ereignis von historischer Bedeutung ab.
Während also Karl in andächtiger Haltung vor dem Altar kniet, tritt von hinten Papst Leo III. An ihn heran und setzt ihm die Krone eines römischen Kaisers auf den Kopf. Zeuge dieses Geschehens ist der Hofschreiber des Frankenkönigs Einhard, der später eine Biografie über den großen Karl schreibt.
Zuerst war er sehr dagegen. Er versicherte, hätte er die Absicht des Papstes gekannt, so hätte er an diesem Tage die Kirche überhaupt nicht betreten.
Kaum hat Leo III. Das Haupt des Franken gekrönt, beginnt er mit der rituellen Fußwaschung, während die Bischöfe die Krönungslitanei anstimmen und die anwesenden Bürger Roms heftigen Applaus spenden. Ein mächtiger Chor stimmt weihevolle Gesänge an. Es läuft den meisten ein Schauer über den Rücken. Sie ahnen, hier geschieht Großes. Ihr Gefühl sollte sie nicht täuschen, denn vor ihren Augen gehen die weltliche Macht in Form des fränkischen Königs und die geistliche Macht in Form des Papstes eine Allianz ein.
Habemus Imperator!
Dann wendet sich der Papst den Bischöfen und Bürgern Roms zu und beendet diese aufregende Weihnachtsmesse. Als König der Franken hatte Karl die Kirche des heiligen Petrus betreten. Als römischer Kaiser, der sich Augustus der Erhabene nennen darf, verlässt er sie wieder. Mit der Krönung zum römischen Kaiser ist Karl neben dem Kalifen von Bagdad und dem oströmischen Kaiser in Konstantinopel zu einem der drei mächtigsten Männer der Erde aufgestiegen. Er herrscht nun über ein Reich, das im Wesentlichen jene Länder umfasst, die rund 1150 Jahre später die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gründen sollten. Frankreich, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Deutschland und Italien.
Karl führt eine gemeinsame Währung im Frankenreich ein. Überall wird mit gleichen Gewichten gewogen. Und eine neue Schrift lässt er, der selbst nicht schreiben kann, entwickeln. Binnen kurzer Zeit hat er in der Kaiserpfalz in Aachen die gelehrtesten Köpfe seiner Zeit versammelt. Sie beauftragt er, das Wissen der Antike zu sammeln und für die Nachwelt zu bewahren. Einer der bedeutendsten Gelehrten ist der Brite Alcuin, den er schon einige Jahre zuvor kennengelernt hatte.
Sollen wir auch in Athen und Rom suchen, Herr?
Ja. Schickt die Klügsten dorthin. Sie sollen mitbringen, was sie finden. Und wenn das nicht geht, dann sollen sie es abschreiben lassen.
In dieser karolingischen Renaissance wird das gesamte Wissen der Antike gesammelt. Alles, was wir heute über die griechische Philosophie oder den römischen Staatsaufbau wissen, wissen wir, weil die Gelehrten am Beginn des 9. Jahrhunderts die antiken Schriften gesammelt, archiviert und der Nachwelt erhalten haben. Kaum etwas macht den Zusammenhang zwischen der Antike und der Moderne deutlicher als die karolingische Renaissance, der wir Literatur und Theater, Philosophie, Geistes- und Naturwissenschaften sowie Gesetzessammlungen des klassischen Altertums verdanken, von denen einige bis heute nachwirken.